und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ich freue mich total, 2022, dass ich wieder starte mit den Podcasts und habe heute den Dr. Matthias Brachmann. Matthias Brachmann kenne ich schon sehr, sehr lange über die Degina. Wir haben gerade festgestellt, dass er Mitglied Nummer 50 in der Degina ist, also so ein Urgestein der Degina. Kommt aber gar nicht aus der medizinischen Richtung, sondern ist promovierter Volkswirt. Und hat eine eigene Beraterfirma, also ist Geschäftsführer einer Beraterfirma, berät Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen. Und in der Degina leitet er die Degina Services, die vielen von uns und euch ein Begriff ist. Der Notfallcampus und viele schöne Dinge, die wir da durch auch das Mitwirken von Matthias genießen dürfen. Matthias, ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich heute zur Verfügung stellst für ein vielleicht zunächst mal trocken anmutendes Thema, nämlich die Prüfung der Notfallversorgungsstufen durch den MD oder früher gesagt MDK. Ganz, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Worte zu dir selber und stellst dich nochmal vor.
Vielen Dank, Margot, dass ich mit dabei sein darf bei deinem Podcast. Matthias Brachmann, du hast schon gesagt, ich bin fachfremd, bin Volkswirt, Gesundheitsökonom, bin über einen Zufall ins Gesundheitswesen gekommen, 2005 oder 2006 und dann auch ganz schnell zur Degina, war da auch ein Exot und die Gründungspräsidentin hat mich als Zahlenmensch, obwohl ich mich eigentlich selber so gar nicht bezeichnen würde, aber trotzdem als Exot dann quasi gleich in die Degina mit integriert, weil sie davon ausgegangen ist, und ich glaube, das hat sich zum Teil auch bewahrheitet, dass die Notfallmedizin sich im ersten Schritt in Deutschland nicht fachlich etablieren wird über die Fachlichkeit, sondern eher über Zahlen, Daten, Fakten und die ökonomischen Vorteile, die in der Notfallmedizin liegen. Und so bin ich 2006 zur Degina gekommen, begleite die Fachgesellschaft seit vielen Jahren eben mit diesem Schwerpunkt der ökonomischen Fragestellungen und fühle mich im Gesundheitswesen mittlerweile auch sehr zu Hause.
Ja, super, vielen Dank. Matthias, ich habe mit dem Michael Wünning einen meiner ersten Podcasts über den GBA-Beschluss gemacht. Da kam ja dann die Stufung der Notfallversorgung heraus und die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, denen ist das allen Begriff und auch die Stufung der Notfallversorgung. Und nun ist es aber so, dass die Kliniken haben sich ja selber einstufen dürfen in eine der Stufen. Und man kann sich vorstellen, dass man das ja nicht einfach so macht, sondern dass auch irgendwann mal überprüft wird. Wer überprüft denn nun diese Stufung und warum wird es überprüft?
Das wird überprüft vom medizinischen Dienst. Der macht das aber nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern der wird von den Kostenträgern, also von den Krankenkassen, beauftragt, diese Strukturprüfung auch entsprechend durchzuführen und die Richtlinien des GBA dann auf Einhaltung auch zu überprüfen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch notwendig. Der GBA weiß, dass die Krankenhäuser sich an die GBA-Regelungen so gut es geht, natürlich auch aus eigenem Antrieb heraus halten möchten, aber die ein oder anderen schaffen es nicht. Wir haben natürlich einen extrem hohen ökonomischen Zwang im Gesundheitswesen und auch sonst viele Kräfte, die vielleicht darauf wirken, dass bestimmte strukturelle Voraussetzungen nicht eingehalten werden. Deswegen ist der medizinische Dienst unterwegs im Auftrag der Krankenkassen, um dann diese Prüfung durchzuführen.
Jetzt stellt sich ja die Frage, warum soll ich mich eigentlich in so eine Stufe einkategorisieren? Da, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, hängen ja Gelder dran. Was für Gelder hängen da dran und welche Konsequenz hat es, wenn ich jetzt nicht in so einer Stufe bin?
Hängen Gelder dran, hängen aber auch viele sonstige Vorteile dran. Wir haben ja im gestuften System der Notfallversorgung drei Stufen, also dass der umfassende Notfallversorgung als der höchsten Stufe, die erweiterte Notfallversorgung als die zweite Stufe und die Basisnotfallversorgung als die erste Stufe. Und in der Basis bekomme ich etwa 150.000 Euro, circa 450.000 Euro für die zweite Stufe und für die umfassende zwischen 600.000 und 700.000 Euro. Das sind so die jährliche Zahlungen. Das sind die finanziellen Vorteile. Gleichzeitig hängen da natürlich mittlerweile auch Weiterbildungsermächtigungen dran an bestimmten Stufen. Und wir haben es jetzt beim Rettungsschirm 2 gesehen, dass im ersten Schritt nur die Häuser der umfassenden Notfallversorgung überhaupt oder ab der erweiterten Notfallversorgung daran partizipieren durften. Also der Gesetzgeber nimmt diese Stufung schon sehr wahr und auch sehr ernst und wird die mit Sicherheit in Zukunft auch noch weiter ausbauen.
Also ich würde jetzt mir vorstellen, ich bin in einer Basisstufe und der MD prüft mich und sagt, nee, ihr seid aber nicht Basisstufe. Was passiert dann?
Oh ja, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Prinzipiell überprüft der MD der unterschiedliche Kategorien. Also er schaut sich quasi alle Merkmale der Notfallstufung an und wie zum Beispiel die Triagierung innerhalb von 10 Minuten oder ob es eine pflegerische Leitung gibt, ob diese tatsächlich auch die Notfallpflege hat innerhalb einer bestimmten Übergangsfrist. Und er stellt dann pro Merkmal fest, ob es erfüllt wird oder nicht. Jetzt ist es so, dass schon ein Merkmal, die Nichterfüllung eines Merkmals dazu führt, dass man einen Negativbescheid bekommt. Das heißt aber nicht, dass die Stufung aberkannt wird. Dieser Negativbescheid geht dann erstmal an die Krankenkasse und die Krankenkasse entscheidet, was sie dann damit macht. Es ist natürlich so, dass die Krankenkassen ein sehr großes Interesse daran haben, dass in ihrer Versorgungsregion gute Notfallversorgung stattfindet. Also wird sie mit Sicherheit sehr aufmerksam diesen Bescheid lesen und eben auch in die nächste Budgetverhandlung mitnehmen. Sie hat aber nicht nur ein Interesse an einer guten Notfallversorgung, die Kasse hat eben auch ein Interesse daran, dass sie Gelder spart. Das heißt, in der Regel wird es im ersten Schritt dazu führen, dass die Krankenkasse in der Budgetverhandlung Druck ausüben kann auf die Krankenhausführung, dass sie gegebenenfalls ein niedrigeres Budget akzeptiert oder einen Teilbetrag von diesen Geldern, die aus der Stufung in das Haus führen sollten, wieder zurückfordert. Das ist quasi die unmittelbare Konsequenz. Gleichzeitig sagt der GBA aber auch, und der GBA ist da maßgeblich dafür, welche Maßnahmen die Krankenkassen überhaupt ergreifen dürfen, dass die Maßnahmen angemessen sein müssen. Also nur weil ich jetzt als Beispiel bei 2 von 10 Patienten die Triagierungszeit von 10 Minuten um 1 Minute reiße, kann ich als Krankenkasse eben nicht sagen, okay, die Stufung ist weg.
Das macht ja Sinn, dass man da vielleicht dann auch mal noch mal nachbessern kann. Was ist aber jetzt mit den Häusern, die sich überhaupt von vornherein sagen, ja, also ich erfülle diese Kriterien überhaupt nicht. Die zahlen Abschläge.
Richtig. Also wer bei dieser gestuften Notfallversorgung nicht teilnimmt, der bekommt einen Abschlag von 60 € pro Fall, pro stationärem Fall, egal ob Elektivpatient oder Notfallpatient, die er dann quasi weniger erhält als die Häuser, die am System der gestuften Notfallversorgung teilnehmen.
Und das Geld dient quasi auch der Finanzierung der Entgelte für die Häuser, die an der Stufung teilnehmen. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
Ja, genau. Das ist eins zu eins genau so. Also dieser Abzug von 60 €, der wird dann als Zuschlag an die Häuser gezahlt, die an der Notfallversorgung teilnehmen.
Also ist es sehr sinnvoll, dass man möglichst versucht, auch eine möglichst hohe Stufe zu erreichen, mal ganz abgesehen von dem Aspekt der Qualität, der da jetzt überhaupt ja gar nicht betrachtet wird. Wie kann man denn jetzt sich, wenn man merkt, so in unseren Kriterien, es gibt ja klare Kriterien, Strukturvorgaben für jede einzelne Stufe, wie kann man denn jetzt nochmal schauen, so in seiner Notaufnahme als Leitung, wo vielleicht so Knackpunkte sind, wo man vielleicht was nachbessern muss, sprich, wie kann man vielleicht sein Controlling, sein QM unterstützen in der Vorbereitung auf so eine Prüfung? Es sind ja jetzt ein paar Kliniken schon geprüft worden, also per Los gezogen oder auch aus anderen Kriterien ausgewählt worden. Diese Überprüfung wird ja sicher weitergehen und die Kliniken, die jetzt noch nicht dran waren, werden irgendwann mal dran sein und sich dementsprechend auch vorbereiten wollen. Was kannst du da raten? Wie kann man das am besten angehen?
Genau, also es wird jährlich, wird eine Stichprobe gezogen von Krankenhäusern von 20% aus der Grundgesamtheit all derer, die an der gestuften Notfallversorgung teilnehmen und die bisher noch nicht erfolgreich geprüft wurden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt 2022 drankommt, ist schon deutlich höher als letztes Jahr. Und so wird die Wahrscheinlichkeit in den nächsten 4 Jahren auch immer weiter steigen, bis fast alle bis zum Jahr 2025 dann auch geprüft wurden. Die Ziehung ist immer Anfang März. Das heißt, man bekommt eigentlich spätestens bis Mitte April eines Jahres Bescheid, ob man tatsächlich auch geprüft wird oder nicht. Das heißt, vergeht der April und man bekommt keine Post vom Kostenträger oder vom medizinischen Dienst, ist schon mal klar, okay, dieses Jahr bin ich ebenfalls nochmal von der Schippe gesprungen. Wenn man denn gezogen wird, kann man sich tatsächlich sehr gut auf diese Prüfung auch vorbereiten. Es gibt schon vom medizinischen Dienst selber eine Checkliste, die wird in der Regel auch mit übersandt an die Krankenhäuser, wie man die einzelnen Kriterien des GBA-Beschlusses nachweisen kann. Also sei es über eine SOP beispielsweise oder über ein Statut oder über einen Arbeitsvertrag oder auch über eine Betriebsvereinbarung. Das sind Punkte, die immer schon genannt sind. Und das ist quasi auch die beste Vorbereitung, jeden einzelnen Punkt des GBA-Beschlusses durchzugehen, zu schauen, was möchte der MD als Beweis der Erfüllung für diesen Punkt sehen, dass diese Dokumente eben entsprechend vorzubereiten. Insbesondere dann auch der Personalabteilung zusammen weil das Thema der Fortbildung spielt eine große Rolle. Und da ist man als Notaufnahme so ein bisschen auf verlorenem Post, weil die Fachbereiche selber, die anderen Fachbereiche, ihre Fortbildungsnachweise auch zu bringen haben.
Wir sind auch geprüft worden und ich fand das ganz eindeutige Teamleistung, die man da hat erbringen müssen. Und zwar nicht nur das Team Notaufnahme, wie du es gerade angesprochen hast, sind eben auch die Fachabteilungen, die in der Notaufnahme arbeiten, gefragt. Die Bereitschaftsdienste werden da angeguckt und, und. Das heißt also, die Notaufnahme wird es nie selber machen können. Man braucht da das Controlling im Boot, die Personalabteilung im Boot und auch das QM im Boot, je nachdem, wie man in der Klinik aufgestellt ist. Und ich weiß nicht, ob andere Kliniken das auch so machen. Da hast du vielleicht einen besseren Einblick. Wir haben tatsächlich ganz einfach aus dieser Checkliste des MD einen Maßnahmenplan uns angelegt, der dann sehr schön strukturiert war, wo klar war, was wessen Aufgabe ist, in welcher Form das zur Verfügung gestellt werden soll und konnte dann in Jourfixen, die wir hatten, zur Vorbereitung gucken, wie ist der Stand in dem Maßnahmenplan und was muss noch gemacht werden. Kennst du das auch so oder hast du da andere Erfahrungen, andere Prinzipien erlebt?
Nee, das kenne ich auch so. Das ist eigentlich eine der besten Varianten, eben anhand der Kriterien zu schauen, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe bis wann. Also ganz, ganz klassisch im Projektmanagement oder wie man sich auch auf ein Audit vorbereiten würde im Qualitätsmanagement oder Risikomanagement, das alles vorzubereiten, arbeitsteilig. Das kann nicht eine Person machen, aber es muss auf jeden Fall eine Person koordinieren. Das ist mit Sicherheit in der oder oft in der Notaufnahmeleitung auch gut verankert, wobei ich auch Häuser kenne, die das über das Medizincontrolling beispielsweise federführend gemanagt haben. Das ist eben wichtig, dass einer das Heft in der Hand hat, der dann idealerweise auch bei der Prüfung selber der Hauptansprechpartner ist und so ein bisschen auch durch die Prüfung führt. Da ist der MD natürlich auch, will natürlich auch führen. Gleichzeitig lässt er sich zum gewissen Grad dann auch so ein bisschen zeigen, wie er so durch das Haus zu gehen hat oder ja, welche Informationen man eben einfach so von vornherein schon mit in diese Prüfungssituation reingibt. Und wenn man da als Notaufnahmeleiter gut vorbereitet ist, das hilft auch schon enorm.
Also ich fand auch ganz interessant, die machen ja dann auch immer noch mal eine Begehung vor Ort ganz kurz. Und das fand ich sehr spannend, dass wenn da jemand ist, der wirklich in der Notaufnahme drinsteckt, genau weiß, wovon er spricht und vielleicht auch auf Dinge hinweisen kann, die extrem gut laufen, also so ein bisschen sich auch präsentieren, kann man durchaus auch so ein bisschen das steuern. Also allein schon zeitlich, wenn ich denen sage, wie toll dieses oder jenes hier läuft in der Ersteinschätzung zum Beispiel, wenn man da die Ersteinschätzung vielleicht vor die administrative Aufnahme gelegt hat, dass man das so ein bisschen ausbaut, dann haben sie vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit und Platz für Dinge, die vielleicht nicht so ganz so gut laufen. Da muss jemand hin, wie du sagst, der wirklich vom Grund zwar ist, aber eben auch viel Ahnung von der Gesamtstruktur hat, von dem eigenen QM in der Notaufnahme. Das finde ich total wichtig, ja. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe mir so in der Vorbereitung zu dem Podcast, die primäre Zielgruppe ist ja die Pflege eigentlich des Podcasts, wobei sich das ein bisschen ausgedehnt hat, aber habe ich mir überlegt, wie kann denn eigentlich, oder hast du eine Idee, wie vielleicht Pflegende, Pflegeleitungen zu einem guten Gelingen einer solchen Prüfung beitragen können? Was gibt's da für spezielle Punkte?
Da gibt einige Punkte. Also zum einen fände ich es sehr gut, dabei zu sein bei der Prüfung selber, um eben zu den Aspekten, die die Pflege unmittelbar betreffen, auch direkt Stellung nehmen zu können und tatsächlich auch sich zu präsentieren, was man dort macht, sei es eben in der Anforderung der Notfallpflege beispielsweise, die ja im Bedarfsfall zur Verfügung zu stehen hat, 24 Stunden, 7 Tage die Woche in der Notaufnahme, aber eben auch andere, die Notfallpflege unmittelbar berührende Punkte, wie die Triagierung beispielsweise, die man dann im Prozess zum Beispiel erklären kann, wie das genau funktioniert, wie welches System angewandt wird und darüber dem Prüfer oder dem MD-Vertreter auch schon mal zeigt, ja, wie professionell das aufgebaut ist und dann eben bei der Begehung auch genau das entsprechend zu zeigen. Und das ist gleichzeitig auch ein wichtiger Punkt nachher bei der Aktenanalyse, also bei der Fallanalyse. Der MD schaut sich 20 Fallakten an, die zufällig aus einem bestimmten Prüfzeitraum ausgewählt werden. Und da ist es wichtig, zum einen eben die Triagierungszeit, die Einhaltung zu zeigen, aber eben auch die vollständige ärztliche, pflegerische Dokumentation der Kerndatensatz wird da ja als Standard empfohlen. Und auch da kann die Pflege durch die Pflegedokumentation natürlich sehr gut durchführen. Vielleicht auch mal erklären, warum ein Patient, was ja durchaus auch mal im Ausnahmefall passieren kann, erst nach 15 Minuten triagiert wurde und nicht schon nach 7, wenn er beispielsweise ein roter oder ein orangener Patient eben zuerst die pflegerischen ärztlichen Maßnahmen begonnen wurden, man da zum Beispiel einen Zeitstempel im EKG schon zeigen kann oder was auch immer, die eben vor diesen 10 Minuten liegen und man dann gut sagen kann, ja, die Dokumentation, die Eingabe der Triage ist jetzt leider etwas später erfolgt und das wirkt dann schon sehr überzeugend.
Wichtig finde ich auch gerade in der Pflege, wir müssen ja auch notfallspezifische Fortbildungen nachweisen. Und je nachdem, was für Systeme man im Haus hat, gibt es durchaus Notaufnahmen, die auch kleine Fortbildungen für sich machen, im Rahmen von Teamsitzungen zum Beispiel oder im Rahmen von Now to Go, was sie an einem bestimmten Tag haben mit Teilnehmerlisten. Und es geht nicht immer unbedingt direkt in die Personalabteilung. Also wenn man da eine Dokumentation zu notfallspezifischen Fortbildungen hat, wäre es eben auch wichtig, das entsprechend vorzubereiten und dann in dieser Überprüfung eben auch vorlegen zu können.
Absolut richtig.
Ja, interessant ist jetzt nochmal die Frage. Also ich glaube, es ist sehr gut klar geworden, wie man sich vorbereiten kann. Ich weiß auch, dass die Gina ja über die Silo-Plattform gibt es ja auch so ein Forum, wo man sich austauschen kann. Da kann man auch nochmal Fragen stellen, wie andere Kliniken das empfunden haben oder wie das so abgelaufen ist, wie das dann mit dem Bescheid ist und so weiter. Da kann man sich vielleicht auch nochmal einwählen. Interessant finde ich jetzt aber nochmal die Frage. Ein Argument meinerseits jetzt bei der Forderung von neuen Stellen in der Notaufnahme bei mir war, naja, jetzt haben wir ja 500.000 oder knapp 500.000 Euro pro Jahr. Wo fließt denn jetzt das Geld hin? Warum sehe ich denn eigentlich dieses Geld bei mir in der Notaufnahme nicht? Warum kriege ich nicht, also ich meine, es sind ja fast 10 Pflegestellen. Klar ist es nicht alles auf Stellen gedacht, aber ich hätte doch ganz gern, würde ich so ganz gern ein bisschen was von dem Geld, was wir da jetzt bekommen, sehen. Wo fließt dieses Geld hin in der Regel und was für Auswirkungen hat es? Warum kommt es eigentlich nicht so richtig bei uns an?
Ja, das kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Haussituation drauf an, wie das Geld verteilt wird. Und einige ja buchen das tatsächlich imaginär auf die ZNA, wobei das eher die Ausnahme ist. Und offen gesagt ist es tatsächlich auch schwierig, das Geld der Notaufnahme zuzuordnen, weil es ja um die komplette Notfallversorgung geht. Also genauso die Intensivstation beispielsweise, die ja auch gefordert ist mit ihrer Ausstattung, die da dazugehört, genauso wie die ganzen Fachabteilungen, die notwendig sind, um eine bestimmte Notfallstufe zu kommen, die ja innerhalb von 30 Minuten einen Facharzt zur Verfügung zu stellen haben. Diese ganzen Vorhaltungen sind alle nicht refinanziert. Also das DRG-System bildet diese Vorhaltekosten eben in dieser 24-Stunden-Abbildung oder hat das so nicht mit einkalkuliert. Und deswegen sind diese Gelder quasi für die gesamte Notfallversorgung des Hauses, dieses Paratstehen des Apparates Krankenhaus, Hubschrauberlandestelle, CT 24 Stunden, das alles gehört mit dazu. Und es wäre jetzt ein bisschen unfair zu sagen, der Betrag geht ausschließlich in die Notaufnahme. Gleichzeitig ist das der größte Teilbereich der Notfallversorgung und es sollte schon auch der größte Teil, wenn man den Betrag aufteilt, in die ZNA fließen, das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall fair.
Da kommt mir sofort eigentlich, Matthias, die Idee für den nächsten Podcast mit dir, weil ich stelle mir immer wieder die Frage oder ich kriege immer wieder zu hören, ja, Notaufnahme, ihr seid eigentlich nur Costcenter. Und natürlich ist es so, das kennen wir aus unterschiedlichen Erhebungen, auch in der Degina, dass unsere ambulanten Patienten überhaupt gar nicht kostendeckend abzubilden sind. Ich sage aber immer, wir erbringen an den stationären Patienten mittlerweile, das hat sich im Laufe der Zeit ja auch verändert, einen enormen Anteil eigentlich an dieser DRG. Wie verrechnet das Haus das? Und es wäre total klasse, wenn wir das mal gemeinsam nochmal in einem Podcast aufarbeiten können, weil ich glaube, dass eine Pflegekraft und auch Pflegeleitung müssen Grundlagenwissen haben in der Finanzierung. Das hängt ja einerseits mit der Krankenhausfinanzierung zusammen, aber eben auch, welche Argumente habe ich eigentlich, auch Gegenargumente, wenn mir immer vorgebracht wird, ihr seid ja nur Costcenter, wir bezahlen euch ja alle immer wieder. Hättest du da Lust zu?
Das können wir sehr gerne machen.
Super. Ich glaube, wir haben das Thema, wie kann ich mich vorbereiten? Was kann man tun, auch als Notfallpflegekraft ganz gut umrissen? Schauen wir mal, ob vielleicht ein paar Fragen noch dann irgendwann mal kommen. Und dann würde ich, wenn du nichts mehr weiter jetzt zu dem Thema beizutragen hast, Matthias, mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und würde mich freuen, wenn wir da nochmal einen Anschlusspodcast zur Notaufnahmefinanzierung machen können.
Das machen wir. Vielen Dank, Margot, dass ich mit dabei sein durfte.